Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wo auch immer Sie unseren Podcast hören und zu welcher Tag- oder Nachtzeit, hier sind wir wieder. Und wir wollen heute besprechen, wie die Stabilisierungsoperation an der Wirbelsäule abläuft. Wir hatten im vorigen Podcast über die Indikationen, das heißt, wann ist eine Stabilisierungsoperation sinnvoll, gesprochen, auch über die verschiedenen Fixateure, wie die sich entwickelt haben. Und heute wollen wir uns mehr auf die Technik konzentrieren. Und ich hatte ja auch im vorigen Podcast gesagt, es gibt ja Indikationen, wo eben eine Stabilisierungsoperation durchaus sinnvoll ist und wo der Patient dann auch von einer solchen Maßnahme profitiert. Das heißt, seine Beschwerden werden gebessert. Das sind ja unter anderem eben das instabile Wirbelgleiten, das sind ja so verschiedene skoliotische Deformitäten, oder auch die sogenannte erosive Osteochondrose. Das ist ein Zustand, wo die Bandscheibe zerfällt und sich eine Entzündungsreaktion in den benachbarten Wirbelkörpern ausbreitet und dadurch auch die Bandscheibe, ich mal sagen, so ein bisschen matschig wird und dadurch auch das ganze Segment instabil und was dann wiederum Schmerzen verursacht durch diese mechanische Reizung an den Facettengelenken, aber eben auch durch diese Entzündungsprodukte, die dann immer wieder freigesetzt werden. Aber es gibt auch richtige Infektionen an der Wirbelsäule und es gibt auch Tumoren und Metastasen, die zu Instabilitäten führen. Und dann sind Operationen mit einer Stabilisierung der Wirbelsäule sinnvoll. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede in der Vorgehensweise. Und um ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, muss man auch diffizil vorgehen und auch eine gute Vorbereitung machen. Zunächst hatten wir ja gesagt, muss klargestellt werden, dass die Wirbelsäule instabil ist und eben eine Stabilisierungsoperation sinnvoll ist oder es bestehen schwere Deformitäten, die eine Ausrichtung der Wirbelsäule benötigen, um eben dann Probleme und Beschwerden zu lindern. Das Problem beginnt, wenn neben solchen klaren Instabilitäten in den benachbarten Segmenten fragliche Zeichen einer Instabilität vorhanden sind oder kleine Zeichen einer Instabilität, wo man sich unsicher ist, ob eben dieses Segment mit in die Stabilisierung einbezogen werden sollte oder nicht. So geringe Zeichen sind eben so Lufteinschlüsse in der Bandscheibe, das man im Röntgen sieht oder auch im CT oder eben auch ein Flüssigkeitssignal, sogenannte Modic-Zeichen in den benachbarten Wirbelkörpern. Und es geht ja immer darum, halt ein Segment mit in die Fixation hineinzunehmen, das jetzt schon instabil ist oder droht, kurzfristig instabil zu werden. Ja, wie will man das entscheiden, was droht kurzfristig instabil zu werden? Also das ist wirklich schon ein gewisses Dilemma, weil es gibt keine klaren Zeichen. Wenn man sich so unsicher ist, dann gibt es auch die Möglichkeit des sogenannten Hybridkonstrukts. Das heißt, ich mache das Segment drüber und manchmal auch drunter nicht komplett fest, sondern lasse es beweglich, entlaste aber die Bandscheibe durch eben so eine Art zusätzliche Feder von hinten, wo eben nicht der volle Druck auf der Bandscheibe ist und diese halt dann nicht irgendwie einem beschleunigten Verschleißprozess unterliegt, sondern eben halt die Kraft ein bisschen über diese Federkonstrukte aufgefangen wird. Aber auch hier ist es, wie gesagt, nicht immer einfach klar zu entscheiden, was ist sinnvoll. Man möchte gerne eben solche Stabilisierungsoperationen möglichst kurzstreckig machen, um natürlich auch die Operationsaufwand zu verringern, die Erholungszeit zu verkürzen, die Risiken zu mindern, ist es ja schon sinnvoll, eine Operation möglichst kurz zu halten. Aber man muss eben halt auch ausreichend machen. Deshalb ist es wirklich immer wichtig, die einzelnen Für und Wider mit dem Patienten zu besprechen. Also macht es Sinn, noch ein zweites Segment reinzunehmen oder vielleicht ein drittes? Oder belassen wir es nur bei einer sogenannten monosegmentalen Fixation und ja, riskieren das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, noch ein Segment hinzugenommen werden muss, aber es besteht natürlich auch die Chance, dass dies nicht passiert, dass der Patient eben durch Änderung der Lebensweise, durch Kräftigung der Muskulatur eine zusätzliche Unterstützung für die Wirbelsäule bekommt und dann eben das Risiko der sogenannten Anschlussinstabilität, was ja eben mit jeder Fixation verbunden ist. Das kann man sich ja vorstellen, wenn ich ein Segment festmache oder vielleicht zwei oder im schlimmsten Fall noch drei, dann ist natürlich auf dem Segment, was dann da drüber oder drunter ist, natürlich eine zusätzliche Belastung da, weil diese fixierten Segmente wirken ja wie eine Art Hebel, ja, wie ein Bambusstab. Und dann wird natürlich die Kraftverteilung auf die wenig verbliebenen Segmente reduziert und dadurch halt die Belastung höher und dann möglicherweise auch der Verschleißprozess beschleunigt. Letztendlich muss unterm Strich auch der Patient die Entscheidung treffen, will er von vornherein eben eine etwas umfassende Operation haben, vielleicht mit einem geringen Risiko, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Eingriff notwendig ist, oder will er es erstmal bei einem kleinen Eingriff belassen und dann halt schauen, ob er eben durch Anstrengung, Physiotherapie etc. halt einem zusätzlichen Eingriff vorbeugen kann. Ich möchte an dieser Stelle auch schon wieder unseren nächsten Podcast angenügen. Das mache ich ganz gern so mittendrin, weil da ist die Aufmerksamkeit noch hoch. Mir geht es darum, dass viele Patienten auch zu mir kommen, die schon einige Eingriffe hinter sich haben und dann schon auch etwas verzweifelt sind und auch schon mal mit dem Satz konfrontiert worden sind, für sie kann ich nichts mehr tun. Ja, es ist ein schwieriges Problem und ich habe auch viel über den Titelfälle solcher Episode nachgedacht und wollte es möglichst bildhaft und emotional darstellen und ich habe mich für den Titel entschieden, das Ende der Fahnenstange, Rückenschmerzen ohne Hoffnung. Das klingt natürlich schon hart und verzweifelt, aber ich bin der Meinung, wir müssen uns damit auseinandersetzen mit unserer Patientin und wir müssen dann auch Klartext sprechen. Ja, ich hoffe, Sie sind schon gespannt auf die nächste Episode, aber ich will jetzt erstmal wieder in unserem Text hier fortfahren mit der Frage, wie wird eine Stabilisierungsoperation an der Wirbelsäule im Einzelnen durchgeführt? Wie läuft das technisch ab? Also es beginnt natürlich zunächst mit der Planung. Wie gesagt, im Vorfeld wurde entschieden, welche Segmente müssen stabilisiert werden, wie viele Segmente müssen stabilisiert werden. Und nun geht es darum, das technisch umzusetzen. Und jede Wirbelsäule ist irgendwie etwas anders. Das heißt, die Pedikel sind unterschiedlich dick, unterschiedlich lang. Der Winkel, der Eintrittswinkel ist unterschiedlich. Und das kann man natürlich am besten schon mal im Vorfeld genau planen. Dazu macht man sich ein spezielles CT, ein sogenanntes Spiral-CT, wo man sich dann auch die Wirbelsäule dreidimensional darstellen kann, verschiedene Schnittebenen wählen kann und dann in diese entsprechenden Bilder die Schrauben platzieren kann, um halt zu sehen, wie lang sollten die Schrauben sein, wie dick, also welchen Durchmesser sollten die Schrauben haben. Und mit einer genauen Planung kann man dann auch letztlich gut die Operation durchführen. Wir versuchen durch die Operation möglichst minimalinvasiv zu machen. Und minimalinvasiv bedeutet, dass wir möglichst wenig Umgebungsschaden anrichten wollen. Also es geht jetzt nicht so unbedingt um die Länge des Hautschnittes oder ob ich einen Hautschnitt in der Mitte mache oder vielleicht vier kleine links und rechts. Also es geht wirklich darum, schonend mit den Nachbarstrukturen umzugehen, um eben zum Beispiel so etwas wie eine Anschlussinstabilität zu vermeiden. Häufig ergibt sich auch die Frage, ja, was für Technik brauche ich dazu? Brauche ich Navigation? Brauche ich Robotik? Brauche ich ein intraoperatives CT? Was natürlich sehr viel drumherum bedeutet. Ich bin da eher immer ein bisschen skeptisch. Sicherlich sind Hilfsmittel nützlich und in bestimmten Fällen auch wirklich sinnvoll. Aber generell braucht man das wirklich alles? Das muss jeder so ein bisschen für sich beantworten. Ich bin immer der Meinung, Technik verbessert nicht unbedingt die Skills. Na, wenn ein Geigenvirtuose eine 100-Euro-Geige in die Hand kriegt, dann spielt er da sicherlich auch wesentlich besser als ein Beginner mit einer Stradivari. Ja, es geht einfach um Erfahrung, um Können, um Training. Und da muss man schon mal schauen, was dann wirklich im Einzelfall unterstützend wirkt. Ich habe auch noch mal ein kleines Beispiel, weil es wirklich ganz, ganz aktuell ist. Ich war jetzt gerade in Düsseldorf. Ich steige aus dem Zug aus, Bahnhof und natürlich Taxi. zum Hotel. Das Hotel ist nur 800 Meter entfernt, aber gut, ich habe einen Koffer dabei und ein Taxi ist halt bequem. Ich steige ins Taxi ein und sage dem Taxifahrer den Namen des Hotels. Ja, daraufhin zuckt er mit den Achseln und ich merke schon, okay, er kennt das nicht. Kein Problem, ich sage ihm die Straße und die Nummer. Er guckt mich wieder groß an. Ich denke, mein Gott, das ist doch hier um die Ecke. Nein, er kennt das nicht. Okay, er hält mir sein Tableau hin. Ich muss in das Tableau halt ganz genau reinschreiben, Straße, Nummer. Ja, und dann gibt er halt auf Start und dann fährt er eben diese Route ab. Immer ähnliches Ergebnis an gleicher Stelle. Ich also wieder in Düsseldorf, allerdings weiter weg. Ich war zu einem Meeting, muss dann wieder zurück zum Hotel und ich rufe auch wieder ein Taxi, steige ein und sage den Namen des Hotels und der Fahrer ohne Probleme fährt los und sagt mir, ja, das ist doch hier Little Tokyo. Ja, ich sage, ja, das ist Little Tokyo, kein Problem. Hat auch kein Navi, kein gar nichts. Dann sage ich, fahre 30 Jahre Auto, 30 Jahre Taxi, glauben Sie mir, ich kenne hier jede Ecke. Klar, Erfahrung schlägt Technik. So ist es auch beim Operieren. Jede Technik hat auch ihre Grenzen und braucht Kontrolle. Also man kann sich ja nicht nur eben auf Navigation oder Robotik verlassen, sollte immer die eigene Erfahrung einfließen lassen. Denn irgendwie kann die Technik mal ausfallen. Und was dann? Und ich hatte das mal auch bei einem Kongress einen Kollegen gefragt, der wirklich einen sehr interessanten Vortrag über Robotik und Augmented Reality mit sehr, sehr vielen fantastischen Bildern gezeigt hat. Ja, dann habe ich gefragt, naja, sehr schön, vielen Dank für Ihren Vortrag. Was machen Sie eigentlich, wenn jetzt die Technik ausfällt? Ja, da sagt er, kein Problem. Wir haben 3 solche Geräte da. Klar, wenn man das Geld hat und irgendwie die Mittel für 3 Geräte, okay, schön, aber das treibt natürlich die Kosten der Medizin extrem in die Höhe. Man muss ja wirklich sagen, ich brauche nicht einen Fuhrpark für einen Weg, den ich im Grunde genommen zu Fuß zurücklegen kann. Sodass dieses überdimensionierte Anhäufen von Technik, wie gesagt, die Kosten der Medizin hochtreibt und nicht unbedingt die Qualität verbessert. Das hat man ja auch schon in den Krankenhausreport gesehen, dass die hohen Kosten in der Medizin in Deutschland und die vielen Operationen, die in Deutschland durchgeführt werden, verglichen mit vielen anderen europäischen Ländern, die Lebenserwartung nicht gerade verbessert haben. Und wir haben derzeit eine Lebenserwartung, die ungefähr den Leuten in Großbritannien entspricht. Und in Großbritannien sind die Kosten für die Medizin wesentlich, wesentlich geringer. Na, es kommt ja immer darauf an, was kommt unterm Strich raus. Wenn ich viel investiere, will ich natürlich auch ein super Ergebnis erzielen. Es ist natürlich enttäuschend, wenn ich viel investiere und das Ergebnis ist gleich oder schlechter, als wenn ich weniger investieren würde. Aber nun zu der eigentlichen Prozedur. Anfangen tut das Ganze natürlich mit der Vorbereitung bereits vor der Operation und geht es ja darum, dass möglichst das Operationsgebiet bzw. auch der Patient keimfrei oder keimgemindert ist. Vor allem diese sogenannten Krankenhauskeime. Alle fürchten sich vor Krankenhauskeimen. Man muss natürlich fragen, wie kommen denn die Krankenhauskeime in das Krankenhaus? Und da gibt es im Prinzip 2 Quellen. Das sind natürlich einerseits das Personal und andererseits der Patient. Das Personal ist letztendlich immer gleich, es kommt mal neuer rein, aber ansonsten ist das Personal relativ stabil, sodass auch das Keimspektrum, was das Personal ins Krankenhaus bringt, häufig stabil ist, es sei denn, es werden auch Infektionen gemacht. Aber dieses schnelle Turnover ist eben bei den Patienten. Und dass so die meisten neuen Keime dann doch eher über die Patienten reinkommen. Und da will man natürlich vermeiden, dass diese schlimmen Keime, diese resistenten Keime, diese multiresistenten Keime möglichst draußen bleiben. Und deshalb machen wir routinemäßig bei allen Patienten Hautabstriche aus den verschiedensten Regionen, Nasenabstriche, also überall da, wo eben Keime sitzen können, um da schon mal zu sehen, ob eben resistente Keime beim Patienten vorhanden sind und ob man nicht im Vorfeld schon mal da eine gewisse Reinigung und Desinfektion durchführen muss, um eben diese Oberflächen halt keimgemindert bzw. keimfrei von diesem multiresistenten Keim zu bekommen. Dann ist natürlich klar, dass wir auch Patienten spezielle Reinigungsmittel geben, also zur Waschung, auch wenn sie jetzt keine multiresistenten Keime haben, sondern vielleicht ganz normale Hautkeime. Aber auch diese normalen Hautkeime können, wenn sie nach innen verschleppt werden, dann zu Infektionen führen. Und die Keime sitzen manchmal auch in die sogenannten Talgdrüsen, was ja nicht immer so einfach mit den normalen Desinfektionsmitteln zu entfernen, weil sie sehr fetthaltig sind. Also so eine gewisse Vorreinigung ist immer sinnvoll und das empfehlen wir unseren Patienten am Abend vorher und eben früh morgens vor der eigentlichen Operation. Und wenn das im Vorfeld alles abgeschlossen ist und der Patient in den OP-Saal kommt, erfolgt durch die Narkoseeinleitung und wenn der Patient sich in Narkose befindet, dann wird er eben auf dem Operationstisch gelagert, entsprechend gepolstert in der optimalen Position. Er bekommt dann auch noch zusätzlich natürlich ein Antibiotikum, um eben da auch nochmal eine Prophylaxe durchzuführen. Und dann wird eben das Röntgengerät eingestellt und wir schauen uns ganz genau die Höhe an, die wir dann operieren wollen. Wir markieren das eben auf der Haut, um da eben, wie gesagt, möglichst minimalinvasiv und zielgenau vorgehen zu können. Wenn wir das alles soweit markiert haben, dann wird eben entsprechend die Haut desinfiziert, alles steril abgedeckt, natürlich auch alle Operateure und die Kollegen, die am Tisch sitzen, OP-Schwester, steril angezogen. Und dann, wenn alles soweit vorbereitet ist und alles sozusagen steril ist, alle Geräte sind angeschlossen, dann beginnt die Operation. Und ich mache immer einen Mittellinienschnitt, der ist meiner Meinung nach kosmetisch viel günstiger als zum Beispiel so 4 kleine Schnitte. Und falls man dann doch nochmal irgendwie, würde ich mal sagen, erweitern muss oder noch ein zweiter OP anschließen muss, zu einem späteren Zeitpunkt, dann kann man einen Mittellinienschnitt immer leichter verlängern, als wenn man eben mit diesen 4 seitlichen Schnitten arbeitet und dann doch einen Mittellinienschnitt macht, kosmetisch viel, viel ungünstiger. Und auch das Operationstrauma in der Tiefe ist meiner Meinung nach dann eben auch nicht so optimal. Ja, und wenn wir dann den Mittellinienschnitt gemacht haben, dann durchschneiden wir auch die Faszie und dann wird ganz diffizil die Muskulatur seitlich abgeschoben bis zu den Gelenkfortsätzen und den Querfortsätzen und dann wird unter Röntgenkontrolle der Eintrittspunkt für die Pedikelschrauben aufgesucht, wird markiert und dann wird mit einem Spezialinstrument auch der Pedikel eröffnet, es wird ein Kanal geschaffen und durch diesen Kanal wird dann ein Draht, der sogenannte K-Draht, eingeführt und die weitere Prozedur erfolgt dann über diesen Führungsdraht. Wir haben dann so spezielle kannulierte Schrauben und kannulierte Instrumente, zum Beispiel auch einen kannulierten Gewindeschneider und dann wird über diesen K-Draht zunächst mit dem kannulierten Gewindeschneider Gewinde geschnitten und dann wird die Schraube platziert, entsprechend der Größe, die vorher eben vermessen worden ist. Das passiert dann Schritt für Schritt, bis wir dann 4 Schrauben platziert haben für eine sogenannte monosegmentale Instrumentation. Und wenn die Schrauben alle platziert sind, wird alles nochmal röntgenologisch kontrolliert in verschiedenen Ebenen, ob die wirklich alle optimal sitzen. Und wenn die dann optimal sitzen, dann kann man eben auf diese Schrauben noch ein Spezialinstrument aufschrauben, zum Beispiel für das Reponieren des Wirbelgleitens. Da wird dann zunächst der Bandscheibenraum gedehnt, also distrahiert, und dann eben der Wirbel etwas zurückgezogen, muss die entsprechende Dekompression auch vornehmen, um falls eben doch irgendwelche Nervenkanäle eingeengt sind oder eben der Spinalkanal eingeengt ist, dann werden die entsprechenden Strukturen dann dekomprimiert. Es wird dann auch die Bandscheibe komplett ausgeräumt. Die Grund- und Deckflächen werden so ein bisschen angeraut, weil die sind auch knorpelig, da muss man möglichst den Knorpel entfernen. Denn das Ziel des Ganzen ist ja die sogenannte Fusion oder Spondylolisthese, das heißt die knöcherne Durchbauung. Die 2 Wirbelkörper, die wir da zunächst mit den Schrauben fixieren, müssen knöchern, durchbaut und dadurch auch knöchern fixiert werden. Das ist das Ziel und deshalb wird also die Bandscheibe wirklich umfassend ausgeräumt. Und wenn das Ganze erreicht ist, dann haben wir auch kleine Knochenchips, die wir dann gewonnen haben, dadurch, dass wir eben den Wirbelkanal dekomprimiert haben. Und diese Knochenchips, die kann man auch noch vermischen mit so Wachstumspaste, will ich mal sagen, und dann eben in diesen Zwischenwirbelraum einbringen. Und wenn die Knochenbrösel da drin sind, dann kommt natürlich noch ein Platzhalter, der eben die beiden Wirbelkörper auf Abstand hält, weil das Knochenmaterial soll ja nicht irgendwie zusammengedrückt werden, so wir wollen ja auch den Abstand wahren. Wenn das alles optimal röntgenologisch sitzt, dann wird in die Schrauben eine kleine Stange platziert und die Stange wird dann mit so 4 Verriegelungsschrauben fest in die Schrauben montiert und dadurch eben das Konstrukt auf Kompression. Wir wollen ja auch, dass vorne dieser Cage möglichst fest sitzt, dass der sich nicht lockern kann. Ja, und wenn das dann fertig ist, dann wird das Ganze auch nochmal röntgenologisch in verschiedenen Ebenen kontrolliert. Man kann natürlich für diese ganze Platzierung der Bedeckeschrauben, wie gesagt, eben zusätzlich Technik nutzen. Ich habe Ihnen die Methode mit der Röntgenkontrolle dargestellt. Aber wie gesagt, man kann eben auch Navigation, Robotik und intraoperatives CT nutzen. Das ist, wie gesagt, in manchen Fällen sinnvoll, aber in manchen Fällen etwas überzogen. Das muss natürlich der Operateur für sich entscheiden, welche Sicherheit er sozusagen nutzen will, beziehungsweise welche Fertigkeiten er selbst hat, ohne dass er eben auf die Technik angewiesen ist. Wenn die Operation vollzogen ist, dann geht es natürlich auch das Operationsfeld nochmal zu reinigen. Es wird sehr, sehr viel gespült. Es wird auch Desinfektionsmittel gespült. Man will natürlich eine sogenannte Keimbesiedlung der Implantate vermeiden. Obwohl das Titan sehr bioverträglich ist, so können doch Keime an der Oberfläche anhaften und einen sogenannten Biofilm bilden und können letztendlich dann eben auch zu Infektionen führen. Das ist halt einem höheren Risiko behaftet, je länger die Operation dauert, je langstreckiger das Ganze ist. Aber auch bei kleinen Operationen ist das Risiko nicht ausgeschlossen. Deshalb ist es wirklich notwendig, das Operationsgebiet wirklich keimfrei zu bekommen, weil natürlich sind in der Luft Keime, wir atmen aus, auch wenn wir eine OP-Maske haben, sodass verschiedene Eintrittspforten für die Keime vorhanden sind. Und durch das Spülen, muss man sagen, ist sehr effektiv, um eben die Keimlast im Operationsgebiet zu senken. Ja, und wenn alles fertig ist, dann wird eine Drainage eingelegt und die Wunde schichtweise verschlossen. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, die viele vielleicht haben, ja, was sind denn so die Risiken einer solchen Operation? Ja, die Risiken einer solchen Operation sind erstens allgemeiner Art, das hatte ich schon angedeutet. Das ist einerseits eben die Infektion, wo wir auch wirklich alle Register ziehen, um eben dieses Risiko möglichst gering zu halten. Das zweite Risiko ist natürlich eine Art Nachblutung, so sogenannte Sickerblutungen, eventuell aus der Muskulatur. Wir machen natürlich ständig Blutstillung mit solchen bipolaren Instrumenten, wo wir halt Blutgefäße wie eine Art verschweißen. Aber auch sowas kann mal aufgehen. Vielleicht erhöht der Blutdruck zwischenzeitlich, Stressreaktionen, dann geht vielleicht eine kleine Verschorfung auf und das kann dann auch in eine Operationshöhle hineinbluten. Wir legen deshalb auch diese Drainage ein, aber auch die kann verstopfen. Also auch da im ungünstigsten Fall müsste man eben auch eventuell seine Blutung in einem zweiten Eingriff ausräumen. Kommt wirklich eher sehr selten vor. Aber wie viele Dinge im Leben, es ist nicht gleich null. Die zweite Frage ist ja halt die Verletzung vom Nerven. Also wir operieren natürlich in der Nähe von Nerven, sodass wir auch theoretisch Nerven schädigen können. Wir nutzen ja für solche Operationen immer das Operationsmikroskop. Das heißt, wir haben eine bis zu 4-fache Vergrößerung und eine super Ausleuchtung, sodass wir die Nerven sehen, auffinden können. Aber natürlich für die Platzierung von Cages oder so etwas müssen Nerven auch so mit speziellen Nervenhaken beiseite gehalten werden. Und auch ein leichter Druck auf den Nerven kann dazu führen, dass eben ein Nerv reagiert. Es kann in der postoperativen Phase auch mal ein Taubheitsgefühl eintreten oder auch mal eine Lähmungserscheinung. Sollte eigentlich nur temporärer Art sein, aber auch da ist natürlich ein bleibender Schaden nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Dann die Fehlplatzierung von Implantaten. Ich hatte schon gesagt, die Platzierung der Pedikelschrauben wird vorher ganz genau geplant und das wird dann auch mittels Röntgen alles kontrolliert oder wenn man es hat oder nutzen möchte, zusätzlich noch mit Navigation, intraoperativen CT, Robotik, also ganz viele Technik. Aber auch damit ist eine Fehlplatzierung von Schrauben nicht ausgeschlossen, sodass das auch als Risiko bleibt. Die Frage ist ja immer, was macht denn so eine Fehlplatzierung? Ja, sie kann natürlich dazu führen, dass die Stabilität nicht hundertprozentig gegeben ist. Oder sie kann natürlich auch dazu führen, dass eben zum Beispiel auf nervale Strukturen so eine Schraube drückt und dadurch Probleme schafft. Deshalb ist es natürlich wichtig, möglichst viel Platzierung von Schrauben und Implantaten, also auch der Cage kann man natürlich viel platzieren, zu vermeiden. Ja, dann kann es natürlich noch passieren, dass man mit der Operation das Ziel verfehlt. Das Ziel war ja, wie gesagt, die Wiederherstellung der Stabilität der Wirbelsäule. Das heißt, die Fusion bzw. Spondylolisthese über den Knochen, die wir da in den Zwischenwirbelraum eingebracht haben, bzw. das Einwachsen dieses Cages. Aber auch das muss nicht nur prozentig passieren. Es kann zu Implantatversagen kommen. Es könnte auch sein, dass so ein Cage sich in den Nachbarkörper eindrückt, vor allem bei Patienten, die vielleicht Osteoporose haben, dadurch erst vielleicht eine Materiallockerung kommen. Also das Risiko des Implantatversagens besteht auch. Es wird natürlich vorher, wie gesagt, ganz genau getestet, ob Osteoporose vorliegt und welche zusätzlichen Risiken vielleicht daraus resultieren oder wie man dem Ganzen vorbeugen kann, ob man vielleicht zum Beispiel eine Augmentation, das heißt eine zusätzliche Zementierung der Schrauben macht, um eben halt im späteren Verlauf ein Implantatversagen und dann die Entwicklung eben einer sogenannten Pseudarthrose zu vermeiden. Das Letzte ist eben auch, dass wir nicht die Beschwerden lindern. Wir haben also eine Operation gemacht, die Operation ist technisch optimal gelaufen, wir sehen auch super Röntgenbilder, alles ist gut fusioniert, es gibt kein Implantatversagen, es gibt keine Fehlpositionierung von Implantaten, es gibt keine Pseudarthrose, alles sieht auf dem Bild super aus. Ja, und trotzdem hat der Patient weiterhin Schmerzen. Wie gesagt, ich werde versuchen, im nächsten Podcast auch ein bisschen auf dieses Problem einzugehen. Die letzte Sache, die wir noch bearbeiten müssen, ist eben die Frage der Nachbehandlung. Na, die Operation ist gut verlaufen, Patient hat auch eine Linderung erfahren. Und nun geht es natürlich schon darum, ihn wieder zurück in den Job zu bekommen, zurück zur Aktivität, vielleicht auch zurück zum Sport. Und wie machen wir das am besten? Und es ist normalerweise so, zumindest bei meinen Patienten, dass wir letztendlich schon im Krankenhaus mit der Physiotherapie beginnen. Die Physiotherapie ist am Anfang relativ sanft. Es geht uns darum, zunächst die Schwellungen aus der Muskulatur, vielleicht kleine Unterblutungen in der Muskulatur, Flüssigkeitsansammlungen etc. eben zu beseitigen, indem wir eben Lymphdrainage bei den Patienten machen. Das heißt also, wir versuchen die Lymphgefäße offen zu halten, damit die Flüssigkeit gut abtransportiert werden kann und dadurch eben die Wunde nicht anschwillt und sich nirgends irgendwie ein Serum oder ähnliches bilden kann. Dann erfolgt natürlich auch frühzeitig die Mobilisierung. Der Patient kann eigentlich am Operationstag aufstehen. Das erfolgt auch langsam, weil natürlich auch der Kreislauf halt beachtet werden muss. Es kann ja immer sein, dass man dann, wenn man lange gelegen hat und als vielleicht Folge auch eines gewissen Blutverlustes, dann eben halt orthostatisch Blut absackt und man dann halt auch plötzlich schwarz vor Augen wird und vielleicht auch kollabieren könnte. Deshalb immer nur mit Unterstützung der Schwester oder des Physiotherapeuten so die ersten Schritte machen, damit man auch dann wirklich sieht, dass alles soweit optimal funktioniert. Für längere Strecken empfehlen wir auch durchaus das Nutzen einer Orthese, ne, weil natürlich die Wirbelsäule von Anfang an jetzt nicht hundertprozentig wiederhergestellt ist, sondern eben eine gewisse Unterstützung braucht. Und durch diese Orthese verbessern wir natürlich die Haltung und nehmen auch ein bisschen Last von den Schrauben und auch ein bisschen Last von der Muskulatur, die nicht gleich wieder hundertprozentig arbeiten muss und dadurch halt auch eben Beschwerden lindern und auch ein Risiko eines Implantatversagens etc. versuchen vorzubeugen. Ob das jetzt immer funktioniert, ist leider auch nicht sicherzustellen. Wir verordnen natürlich auch Schmerzmittel und auch entzündungshemmende Medikamente, vorzugsweise Ibuprofen für die ersten Wochen nach so einer Operation, um eben halt den Wundschmerz zu kontrollieren, aber eben auch die Entzündungsreaktionen, die eben mit der Wundheilung verbunden sind, zu kontrollieren und dadurch halt auch die Mobilisierungsphase möglichst optimal zu gestalten. Wir machen natürlich eine Röntgenkontrolle, um die Implantatlage zu sichern, dass alles an der richtigen Stelle ist, dass es da keine Probleme gibt, die Schrauben richtig sitzen, die Stäbe richtig sitzen, die Cages richtig sitzen, die Wirbelsäule wieder gut ausgerichtet ist und eben der Heilungsprozess ohne Probleme ablaufen kann. Man kann natürlich auch nach so einer Operation eine Reha-Maßnahme angehen. Das machen wir meistens aber erst so nach 6 Wochen, weil da ist weitgehend die Belastung wiederhergestellt. Es gibt einen gewissen Zeitplan, wie man halt Belastbarkeit wiederherstellt. Und Wir machen eben 3 Wochen diese Lymphdrainage und nach 3 Wochen fangen wir dann schon an eben mit Rumpfstabilitätsübungen. Wir versuchen die Mobilität zu verbessern und dann langsam die Patienten wieder in seinen Alltag zu führen. Und Ziel ist ja eigentlich, dass der Patient nach 6 Wochen wieder so weit hergestellt ist, dass er eben alle Tätigkeiten, die er vor der Operation gemacht hat, auch machen kann. Vielleicht noch nicht die ganz aktiven sportlichen Aktivitäten, die mit einer höheren Belastbarkeit verbunden sind. Da empfehlen wir dann auch ein gewisses Athletiktraining, also jemand, der vorher intensiv Golf gespielt hat oder intensiv Tennis gespielt hat oder auch gelaufen ist, Rad gefahren, so Triathlon gemacht hat, der sollte natürlich nicht ab Woche 7 jetzt irgendwie das harte Training aufnehmen, sondern natürlich auch da muss er rangeführt werden, muss er gucken, welche Dinge er wie jetzt angeht, ob er da eine gewisse Änderung macht, wenn man zum Beispiel Golfabschlag mit dieser doch starken Rotation, auch eben der Aufschlag beim Tennis, aber auch prinzipiell Vorhand, Rückhand. Diese ganzen Aktionen passieren ja eben vorwiegend aus der Rumpfrotation, weil damit hole ich die meiste Kraft raus. Das kann man alles irgendwann wieder machen, aber man muss langsam an die Dinge herangeführt werden. Denn wie gesagt, einerseits wollen wir natürlich das Implantat schützen, wir wollen eine gute Ausheilung bekommen, eine gute Fusion, ein gutes Spondylolisthese, und wir wollen natürlich vermeiden, dass eben diese Anschlussinstabilität entsteht. Ja, ich will jetzt mal zusammenfassen, wie eben solch eine Stabilisierungsoperation abläuft. Wie gesagt, zunächst klar Sicherstellung, was will ich stabilisieren, warum will ich stabilisieren, wie viele Segmente will ich stabilisieren, mit dem Patienten für und wieder abklären, möglichst wenig stabilisieren, das, was absolut notwendig ist, alles andere vielleicht doch versuchen, wieder konservativ in den Griff zu bekommen, aber es muss mit dem Patienten abgesprochen werden. Der Patient muss über Konsequenzen Bescheid wissen, ob zusätzliche Eingriffe drohen, vielleicht in Zukunft, damit er sich entsprechend darauf einstellen kann. Wenn das geklärt ist, geht es in die Operationsplanung, und die Operationsplanung beginnt eben mit einem präoperativen CT, wo eben die Wirbelkörper genau betrachtet werden, auch eben der Mineralgehalt, besteht Osteoporose, bestehen zusätzliche Risiken. Da kann man halt die entsprechenden Wirbel vermessen, die Pedikeldicke, Pedikellänge, Wirbelkörperlänge, dadurch halt die Schraumlänge bestimmen, um eben das schon im Vorfeld alles klarzustellen. Dann geht es natürlich darum, intraoperativ das, was vorher geplant worden ist, auch umzusetzen. Ich benutze dafür den C-Bogen. Es gibt noch zusätzliche technische Hilfsmittel wie Navigation, Robotik, intraoperatives CT, wo man halt versucht, möglichst Sicherheit zu erhöhen. Ob dies im Einzelfall auch gelingt, hängt natürlich meiner Meinung nach schon auch ein bisschen von den Fertigkeiten des Operateurs ab, der sich nicht nur ausschließlich eben auf solche technischen Geräte verlassen sollte. Wenn die Operation optimal gelaufen ist, das heißt, die Schrauben sind alle optimal platziert, wir haben die Bandscheibe entfernt, wir haben die nervalen Strukturen dekomprimiert, wir konnten die Wirbelsäule wieder gut ausrichten, wir haben Knochenmaterial in den Zwischenwirbelraum eingebracht, wir haben die Platzhalter eingebracht, wir haben das ganze System auf Kompression gebracht, wir haben hinterher alles schön wieder gespült und desinfiziert, wir haben die Keimlast verringert, wir haben die Wunde verschlossen, es liegt eine Drainage. Dann geht es natürlich in der postoperativen Phase darum, den Patienten wieder in den Ausgangszustand zu bringen, das heißt zurück zum Job, zurück in die Aktivität, zurück zum Sport, zurück in die Familie. Das erfolgt schrittweise. Es gibt ein Nachbehandlungskonzept, wo wir in den ersten 3 Wochen primär halt die sogenannte Lymphdrainage machen. Wir wollen, dass die Wunde nicht groß anschwillt. Wir wollen keine Flüssigkeit haben, kein Serum. Wir wollen eine optimale Wundheilung haben. Wir geben Patienten zusätzlich ein Korsett, um eben eine äußere Stabilisierung der Wirbelsäule zu gewährleisten, damit eben die Implantate gut einheilen können, damit die Muskulatur sich auch gut erholt. Und wenn der Patient dann nach 6 Wochen soweit hergestellt ist, kann er auch noch zusätzlich in die Anschlussheilbehandlung gehen, das heißt nochmal eine Kur machen, wo nochmal intensiver trainiert wird, wo er dann auch wirklich gut auf weitere Aktivitäten, vielleicht etwas anstrengende Aktivitäten, vielleicht irgendwelche sportlichen Aktivitäten zurückgebracht werden kann, weil das Ziel ist ja, die Lebensqualität zu verbessern. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.